Ja, ich freue mich, auf den nächsten Programmpunkt überzuleiten. Adrian Wagner und Thomas Steininger werden im Dialog sein zum Thema Ein Leben in Spirit in Zeiten der Krise. Ich freue mich sehr auf diesen Dialog. Thomas Steininger muss ich, glaube ich, nicht mehr groß vorstellen. Adrian Wagner, habe ich heute gelernt, hat gerade einen Master abgeschlossen in Public Policy und arbeitet jetzt im Moment bei der Europäischen Kommission als Trainee. Finde ich sehr spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch darüber viel zu erzählen hat. Aber jetzt möchte ich eigentlich einfach eröffnen, dass wir beide in diesen spannenden Dialog gehen können. Und wir sind gespannt. Danke.
Ja, zuerst einmal ein ganz herzliches Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut. Elisabeth hat mich eingeladen. Sie hat eine E-Mail geschrieben und meinte, möchtest du nicht mit Tom einen Dialog führen? Kannst ihn alles fragen. Und diese Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen. Der Titel Emerge hat mich persönlich sehr berührt und Facebook hat mich gestern nochmal daran erinnert, dass vor 6 Jahren ein Training auf den Philippinen stattgefunden hat. Damals im Zusammenhang mit dem Präsidentschaftswahlkampf, also dem vorletzten. Und da war Nicanor Perlas, mit dem haben wir ein Training organisiert, der sich damals aufstellen lassen hat. Und das war auch als Emerge-Training sozusagen damals organisiert unter dem Titel. Und das kam jetzt plötzlich wieder zurück und da dachte ich mir, das kann kein Zufall sein. Von daher freut mich, dass ihr das Emerge-Bewusstseinskultur genannt habt. Wir sind ja vorher schon eingestiegen, auch in die Namenskomposition. Und die erste Frage, die ich so ein bisschen an dich habe, wäre, was bedeutet für dich Emerge und wo hast du solche Momente persönlich auch schon erlebt? Also was verbindest du ganz persönlich auch mit diesem Begriff? Und vielleicht, ich meine, du warst selber in einem anderen Leben auch mal Unternehmer, du hast einen Doktor in Philosophie gemacht, was auch schon ein Weilchen her ist. Mhm. Ich weiß noch, wir sind uns, glaube ich, das erste Mal vor ungefähr 10 Jahren begegnet. Und du warst damals schon 20 Jahre mit den Themen beschäftigt, so ungefähr. Von daher gibt es da sicherlich einiges an Erfahrung.
Gibt's. Mir fällt aber was anderes dazu ein. Was aus meiner Sicht für mich zumindest wirklich mit dieser Frage zu tun hat, mit dem Merge. Wir hatten gestern ein Gespräch über so emergierende Bewusstseinsräume. Und das war so ein Kreis, wir waren so zu 12. Und da kamen wir zum Thema, wenn wir in dem Gespräch, in dem wir gerade waren, als Fünfjährige uns, in unserem fünfjährigen Bewusstsein uns treffen würde, das wäre ein völlig anderer Bewusstseinsraum, in dem man sich hier begegnen würde. Wenn wir uns als Zehnjährige begegnen, wie wäre dieser Raum, was würde in diesem Raum entstehen? Welcher Raum wäre das zwischen uns, wenn wir uns als Zehnjährige begegnen würden? Und das ist einfach ein Gespräch dort, wo wir gerade sind, als 20-Jährige, als 30-Jährige und zu sehen, dass wenn jeder von uns einfach durch seine eigene Biografie durchgeht, das sind emergierende Bewusstseinsräume. Also wir waren irgendwo mit 3 Jahren miteinander und wenn wir zwei jetzt als drei in unserem 3-jährigen Bewusstsein uns begegnen würden, würden wir uns in einem bestimmten Bewusstseinsraum, wenn wir zwei uns als 15-Jährige begegnen würden, würden wir uns in einem bestimmten Bewusstseinsraum begegnen. Und jetzt sitzen wir und wir sind in einem bestimmten Bewusstseinsraum. Allein wahrzunehmen, dass Bewusstseinsräume biografisch eigentlich eine permanente Emergenz sind. Und das trifft natürlich nicht nur biografisch zu, sondern das trifft auch gesellschaftlich zu. Aber wenn man es jetzt allein biografisch ansieht und sieht, wir sind da und das ist einfach so ein Zusammenkommen, das sich selbst seinen eigenen Kraftfeld, seinen eigenen Gravitationspunkt findet in dem Zusammenkommen. Und zu sehen, das Gravitationsfeld des Bewusstseins, das wir hier bilden, das hat mit uns zu tun, mit unserer Perspektive, mit unserem Bewusstsein. Aber das ist nichts Statisches. Allein das zu sehen, dass da permanent immer was aufbricht. Und natürlich gab es in meinem Leben einfach so Durchbruchsmomente, wo einfach neue Dimensionen reinkommen. Einer, der mir spontan einfällt, ich bin ja sehr katholisch aufgewachsen, bei den Jesuiten groß erzogen worden, in die Jesuitenschule gegangen. Und da hat Spiritualität eine große Rolle gespielt. Und irgendwann, ich glaube, das war mit 14, 15, ist auf einmal dieses Thema Demokratie reingebrochen. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie wir als Menschen zusammenkommen können. Also die Frage Klassensprecher, Schulsprecher, damals die Atomenergie in Österreich nicht. Also das, auf einmal ist dieser ganze demokratische oder gesellschaftliche Bewusstseinsraum in mich hereingebrochen. Etwas, was mir vorher überhaupt nicht bekannt war. Und seitdem ist dies ein Bewusstseinsraum, also wie leben wir als Gesellschaft zusammen, das in mir lebendig ist. Aber es war ein bestimmter Zeitpunkt, wo der auf einmal Fuß gefasst hat in mir. Und vorher war das etwas, ich habe die Worte gekannt, aber da ist ein qualitativer Umbruch gewesen, was Gesellschaft, Demokratie, soziale Verantwortung, soziale Gerechtigkeit bedeuten. Auf einmal, ich bin dann Klassensprecher, Schulsprecher, politisch geworden oder all das. Das war eine Entwicklung, die aus einem Bewusstseinsaufbruch, und ich weiß gar nicht mehr ganz genau, warum das passiert ist. Ich kann mich noch genau erinnern, es war eine spezielle Gruppensituation, wo mir das so klar war, das ist spannend, war das ist ja eine ganz andere Welt. Aber was es genau ausgelöst hat, weiß ich gar nicht mehr. Außer, dass damals viele politische Diskussionen einfach passiert sind. Wahrscheinlich muss es damit zu tun haben. Das sind emergierende Bewusstseinsräume. Und auch zu sehen, dass das was ganz Handfestes ist, aber auch irgendwie was ganz Mysteriöses.
Da kann ich dran anknüpfen. Und ich würde auch behaupten, ich meine, das ist sicherlich, wir haben den Titel, ja, der Titel ist Spirit in Zeiten der Krise. Und da ist natürlich die Frage, wo kam dieser Spirit dann wieder rein? Also in dieses Politische, oder war der immer schon dabei?
Das ist auch eine spannende Frage. Jein. Weil interessanterweise ich bin katholisch aufgewachsen und ich kann mich auch noch an einen anderen Zeitpunkt erinnern. Da war ich in Linz in der Jesuitenkirche, da gab es irgendeinen Schulgottesdienst. Und ich weiß gar nicht mehr, was der Anlass war. Und ich bin auf einem speziellen Platz gestanden, ganz hinten. Und wo mir einfach bewusst war, ich kann das an das Ganze nicht mehr glauben. Also das macht keinen Sinn. Ich habe damals auch Bertrand Russell gelesen. Ich muss so 16, 17 gewesen sein. Why I'm Not a Christian. Und das war mehr ein Zusammenbruchserlebnis als ein Aufbruchserlebnis, wo einfach dieser ganze mythische Zusammenhang des katholischen Glaubens nicht mehr glaubwürdig war. Und dann war ich irgendwie so ein aufgeklärter Materialist, habe aber immer so diese andere Ebene mitgehabt. Und weil deine Frage war, wo das wieder aufgebrochen ist, muss ich ganz klar sagen, in der Psychotherapie. Ich habe dann irgendwann einmal, ich war viel in politisch aktiven Gruppen unterwegs, in Linken, die Gruppierungen, die viele von denen sind jetzt mit in der Grünen Partei. Und das war etwas, was ich jetzt als, neben all dem, was toll und aufregend war, ein unheimliches Ego-Gerangel war. Und ich habe damals dann einfach nach anderen Wegen gesucht und bin dann in so Gruppentherapie-Sachen gegangen und habe dann einfach in so einer therapeutischen Erfahrung von einer Dimension gehabt, die war mir peinlich. Weil da was eine Sehnsucht nach dem Göttlichen aufgebrochen ist, die mir als aufgeklärten Materialisten peinlich war, überhaupt darüber zu sprechen. Aber da ist mir das bewusst geworden, dass ich diese Dimension irgendwie nicht losgeworden bin. Und seitdem meine Dissertation, die ich in den 80er Jahren über Ken Wilber geschrieben habe. Ken Wilber war in dem Punkt auch ein wichtiger Name. Er kannte damals überhaupt niemand in den 80er Jahren. Ich bin ihm zufällig in einer Wiener Buchhandlung begegnet. Also begegnet nicht immer. Und das war aber schon nach diesen Psychotherapie-Erfahrungen, wo ich viel Erfahrung gehabt und habe versucht habe zu lesen. Ich habe Philosophie studiert dann habe ich so viel spirituelle Literatur gelesen. Das war die ganze New Age Literatur. Und ich fand sie unerträglich, weil diese Menschen einfach nicht denken konnten. Gleichzeitig fand ich sie aber attraktiv, weil sie von etwas gesprochen haben, was mich angesprochen hat. Das heißt, ich war in diesem komischen Widerspruch, dass ich habe es einerseits gelesen, so ein bisschen, als würde man schon Literatur lesen. Irgendwas zieht, aber irgendwie ist es nicht anständig, das zu lesen, weil es für anständig denkenden Menschen eigentlich nicht würdig ist, sowas zu lesen.
Aber da gab es eine emotionale
Resonanz. Es gab eine emotionale, genau so. Und dann kam der Ken Wilber, das war der Ken Wilber noch, da gab es noch keine Quadranten und gar nichts. Also, Wilberianisch gesprochen, war das zwischen Wilber 2 und Wilber 3. Das war auf Deutsch hat das Buch geheißen Halbzeit der Evolution, ja. und Jenseits von Eden, diese Bücher, wo jemand auf einmal denken konnte. Und das war für mich eine Erleuchtungserfahrung. Und habe dann glatt meine Dissertation eigentlich drüber gemacht, weil meine Dissertation, die hat den globigen Titel Selbsterfahrung als Grundlage gesellschaftlicher Emanzipation. Im Prinzip ist sie gedacht gewesen als eine Kritik des marxistischen Entfremdungsbegriffes oder des materialistischen Entfremdungsbegriffes, der letztendlich erst aus einer spirituellen Dimension heraus verstanden werden kann. So mein Anspruch damals, ganz großkotzig. Und die Grundlage war einerseits Ken Wilber sehr stark und andererseits Martin Heidegger.
Spannend. Und wir haben es da schon häufiger drüber gehabt. Du hast demnächst hast du mal erwähnt, du arbeitest im Grunde bis heute diese Dissertation auch ab. Ganz praktisch. Stimmt. Ganz praktisch. Und ich meine, wie gesagt, ich kenne dich jetzt auch schon ein Weilchen und ich bin da immer wieder bewegt, in wie vielen Kontexten und auch mit welchem Mut du auch an die Sachen rangehst und mit welcher Beharrlichkeit. Also ich bin bei Wilber 5 eingestiegen. Also ich hatte den Vorteil, schon sehr viel Vorarbeit wurde da auch schon geleistet. Ja. Und dennoch ist es ja, hat man so den Eindruck, trotzdem noch was sehr Neues. Ne? Das Emergenzprozesse haben dieses Neue ja auch immer, finden ja immer da statt, wo auch Neues entstehen will. Ja. Alles andere würde ich behaupten, das sehen wir ja auch sehr häufig, wenn wir von Spirit in Zeiten der Krise sprechen, sind häufig Regressionsmomente. Also da, in dieser Ambivalenz stehen wir heute drin und ich denke, dafür braucht es Mut. Und wie ging's da weiter für dich bis heute?
Ja, natürlich hat meine Zeit mit Endo Cohen eine riesen Rolle gespielt. Also vorher war auch damals diese Zeit der Satsang-Bewegung. Ich weiß noch, ob die das noch was sagen. Also Nachdenker.
Da müsst ihr jetzt wahrscheinlich mit den Zehnjährigen sprechen.
Also da gab es die ganzen Psychotherapie, da gab es die spirituelle Psychotherapie und dann gab es auf einmal so die Satzung gegeben, die danach noch groß geworden ist, wo Menschen einfach gesagt haben, dass diese Dimension direkt und zwar im gemeinsamen Austausch zugänglich ist. Also diese Dimension des Göttlichen zugänglich ist. Und das hat mich damals auch in der Begegnung mit einigen Lehrern sehr, sehr beeindruckt. Und da auch eine Erfahrung dessen im Gemeinsamen von dieser göttlichen Dimension, ich nenne es mal so. Und was mich damals aber sehr irritiert hat, was ich auch damals schon so formuliert habe, dass da null Interesse an Egoarbeit war. Und dann war die Zeit mit Endo Cohen, wo erstens dieser radikale Anspruch, diese direkte tiefe Erfahrung, auch mit einer wirklichen Egoarbeit, also wirklich zu sehen, wo meine eigene Arroganz ist, und alles andere auch gemeinsam anzugehen. Und in der Erfahrung, die wir gemeinsam in Leiden Next gemacht haben, ist dann auch ein Schwerpunkt, der am Anfang gar nicht, für mich zumindest so explizit da war, dass etwas von der Erfahrung dieser absoluten Dimension im gemeinsamen Miteinander entstehen kann. Und etwas, wo diese Dimension im Dialog aufbrechen kann. Wir haben das damals kollektive Erleuchtung genannt. Und wie man das nennt, aber da war auch nach heftigen jahrelangen Arbeit, um es mal so zu sagen, war hier einige und vor allem eine Erfahrung, die ich noch heute als eine Durchbruchserfahrung erlebe, die für mich so ein Leuchtturm ist dessen, was zwischen Menschen möglich ist, wo wir uns nicht nur sozusagen als getrenntes Ich und Du begegnen, sondern wo da etwas an lebendigem Bewusstsein selbst zwischen uns, durch uns aufleuchtet. Und das war auch mit all dem, was auch problematisch war, schiefgelaufen ist und all dem, was auch jetzt dazu führt, dass wir hier als Emerge-Bewusstseinskultur auch ein versuchen, hier weiterzugehen und einen anderen Ansatz zu finden, wichtige Erfahrungen, wie in einem aufgeklärten, modernen Kontext die Dimension des Heiligen gelebt werden kann oder Teil der Kultur sein kann. Und weil du die Krisen ansprichst, ich glaube, dass viel der gerade aktuellen Krisen, und wir haben das im letzten Ausgabe von Evolve auch versucht anzusprechen, damit zu tun haben, dass wir mit unserer Kultur der Aufklärung und Individuation an einem Punkt gekommen sind, wo wir uns auch in etwas heftig verlaufen haben und wo eine Dimension von ich würde sogar so weit gehen, das einzige Heilige, was noch existiert in dieser postmodernen Kultur, ist vielleicht zugespitzt formuliert, aber es hat in dieser Zugespitztheit trotzdem was Richtiges. Das Einzige, was wirklich heilig ist, ist die Ironie und der Sarkasmus. Also ich bin nicht wirklich...
Ist es nicht letztendlich nicht auch die letzte Hürde vor der Lehre, also vor der eigentlichen Erfahrung, dass wir uns eigentlich verlaufen haben? Schützt uns das nicht gleichzeitig? Also das Heilige, was uns eigentlich vor dem möglichen Heiligen, vor diesem Schritt oder vor dieser Sehnsucht dann auch ein Stück weit bewahrt?
Ein Freund von uns beiden, der Roland Benedikt, der wird das genauso sagen. Der Roland Benedikt, der ja auch von der modernen Spiritualität spricht, trägt es ja philosophisch so weiter, dass die postmoderne Kultur mit ihren tiefen Denkern, also mit Deleuze, Derrida, Foucault, genau an den Punkt gekommen sind, wo es in der Dekonstruktion du entweder einfach in den Wahnsinn oder auch in den Selbstmord rennst, was ja bei diesen Philosophen auch oft sozusagen an der Grenze war, oder diese Lehre oder diese Offenheit auf der anderen Seite ist, wo dann Menschen eben auch wie Foucault oder Derrida etwas, was in der akademischen Philosophie überhaupt nicht beachtet wird, diese andere Dimension eigentlich in ihren Spätwerken mit ansprechen.
Also so proto-spirituell nennt er das. Ja, da ich meine, liegt da nicht auch, also ich meine, im Chinesischen gibt es ja das Wort Krise besteht aus zwei Zeichen im Chinesischen. Das eine steht für Gefahr und das andere für Chance. Ja. Wenn wir von Spirit in Zeiten der Krise sprechen, jetzt auch vielleicht um über dieses Persönliche hinauszugehen und auch stärker in diese Kulturfrage zu kommen. Ja. Ich meine, da leben wir ja wirklich in einer Zeit der Krise, gerade auch europäisch. In Deutschland sehen wir, aber auch in vielen anderen Ländern in Amerika, den Rechtspopulismus, der wächst, der entsteht. Was hat das alles mit Emergenz zu tun? Das ist doch im Grunde eigentlich, sind es doch Regressionstendenzen. Wo siehst du da Spirit?
Natürlich sind es Regressionstendenzen. Die Frage ist, was sind die Ursachen der Regression? Und das hat was mit vielen Dimensionen zu tun. Da muss man sich davor hüten, dieses eine Ding zu nennen, was die Krise auslöst. Aber eines, was ich sehe, und das hat was mit dieser Kultur, mit dieser nihilistischen Kultur zu tun, die ein guter Teil unserer europäischen Kultur ausmacht, die in der Auseinandersetzung der Globalisierung auf traditionelle Kulturen trifft, die über Jahrzehnte oder fast Jahrhunderte gedacht haben, dass der Westen der Fortschritt wäre und die momentan aus verschiedensten Gründen, aber auch, weil sie aus ihrer Sicht diese Gottlosigkeit und diesen Nihilismus erschreckend wahrnehmen, vor diesem Fortschritt zurückschrecken und sagen, das wollen wir nicht, daraus einen neuen Traditionalismus entwickeln und, da, und teilweise in den Wahnsinn eines Fundamentalismus oder auch in den Wahnsinn eines ISIS-Terrorismus gehen. Das heißt, das hat was im Zusammenspiel zu tun und für mich ist einer der, der Schlüsselpunkte, wo sich das kristallisiert, oder wo man das meines Erachtens festmachen kann, der Terroranschlag auf Charlie Hebdo, wo hier zwei Dinge zusammenbrechen, wo Charlie Hebdo einerseits natürlich für die westlichen Werte von Meinungsfreiheit steht, aber die Meinungsfreiheit auch in einer Weise zu sagen, nichts ist heilig, du musst alles durch den Kakao ziehen, alles muss durch den Dreck gehen. Das ist das, was die Moderne ausmacht. Und dann den Wahnsinn des Terrors, der darauf so reagiert, wie die Terroristen reagieren. Aber wo etwas in der Krisenhaftigkeit auf einerseits der Hilflosigkeit von beiden Seiten steht und wo die Frage ist, gibt es etwas, wo das, wofür Europa steht, an Werten der Aufklärung, der Individuation, Rationalität, Pluralismus, Demokratie und eben auch im Pluralismus Meinungsvielfalt, Meinungsfreiheit gelebt und verstanden werden kann, wo die Tiefe von Spirit, um diesen neutralen Begriff zu sagen, das, was in Traditionen Geist, Gott heißt, neu interpretiert und verstanden werden kann, dass es keine regressive Antwort braucht in einem Putin orthodoxen Christentum, in einem Erdogan Muslim, in einem Modi neu Hinduismus, all das, das ist ja nicht nur auf die islamische Welt, überall siehst du diese Reaktionen, wo sich Traditionalisten sozusagen auf ihre traditionelle religiösen Werte zurückziehen, aus Horror vor dem, was für sie die Moderne bedeutet. Gibt es eine Möglichkeit, hier einen Weg nach vorne zu finden? Da sind meines Erachtens Menschen gefragt, die tief verwurzelt sind in den Werten dessen, wofür Europa steht und gleichzeitig eine Verbindung haben zur Tiefe des Geistes, zur Tiefe von Spirit. Das ist das, was ich progressive Spiritualität nennen würde. Menschen, die versuchen, das zusammenzubringen in einem, was auch die Sonja hier in ihrem Buch als aufgeklärte Spiritualität bezeichnet hat. Das zusammenzubringen, weil das nicht die einzige Antwort ist, aber mit eine Antwort auf diese globale Krisenhaftigkeit, in der wir stehen, hier aus dieser nihilistischen Verlorenheit, die wir auch teilweise selber als Kultur wahrnehmen, nicht zurückgehen zu müssen in irgendwelche Traditionalismen, sondern neue, moderne, aufgeklärte Formen von Spiritualität, Tiefe, Geist, wie auch immer, zu finden.
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann stehen wir an einem Punkt, wo sozusagen auch ein Stück weit dieses postmoderne Projekt, dieser Nihilismus, der sich breit gemacht hat in der Moderne im Westen, der zu reaktionären Bewegungen wieder führt, sei das hier in Deutschland, sei das global gesehen. Ich habe so einen Eindruck, da wird häufig auch an, ich würde das Begriff, der mir kam, konfusionierte Weltbilder nennen. Die sind im Grunde sehr konfus und fusionieren jedoch zu einem Ganzen, was dann wiederum Sinn gibt, jedoch nicht die Wahrheit widerspiegelt und auch bis hin zu sehr gefährlichen Auszügen annimmt. Also das identitäre Projekt, wo linke Strömungen, rechtsradikale Strömungen zusammenfließen. Also diese Regressionstendenz, dem muss was entgegengestellt werden oder das braucht etwas. Du sprachst auch heute schon von dem Begriff der Transindividualität. Mhm. Ja, und ihr erwähnt auch Habermas auf der Webseite als eine Dialogkultur ohne Dominanzanspruch. Mhm. Wie kommen wir da hin und was bedeutet auch so dieser Begriff der Transindividualität? Was bedeutet das genau? Wie schaffen wir das und was ist das?
Transindividualität hat damit was zu tun, dass unsere Kultur der Individualität einerseits eine riesige kulturelle Errungenschaft ist und andererseits in der radikalen Vereinzelung irgendwo auch in der Krise ist. Und wie kann das nach vorne aufgelöst werden? Und das hat ja etwas zu tun, wenn der Konflikt mit traditionellen Gesellschaften oder mit spirituell fundierten Kulturen und diesem Individualismus, wenn man sich das näher anschaut, hat es ja oft auch damit zu tun, dass traditionelle Kulturen in etwas aufgehoben sind, das nicht meine Vereinzelung ist. Das können mythische Religionsgemeinschaften sein, das können Clan-Gesellschaften sein, das kann eine Verbindung mit Örtlichkeit sein. Das ist alles ein nicht getrennt sein von Natur und Mensch, wo unsere Individualität in einer gewissen Weise als eine Trennung ausschaut, wo ich am Schluss nur als Vereinzelt habe. Aber gleichzeitig ist da ja eine unheimliche Würde, überhaupt als Individuum miteinander ins Gespräch kommen zu können, so dass ich voll meine Eigenverantwortlichkeit für Weltgestaltung sehen kann. Das ist das Tolle und Aufregende an der europäischen Aufklärung, dass die Entdeckung der Eigenverantwortlichkeit, Freiheit und Eigenverantwortlichkeit sind ja eigentlich identische Begriffe. Das kann ich nur, wenn ich voll zu dieser Individualität finde. Aber gibt es ein Finden der Individualität, das darüber hinausgeht und merkt, Moment, wir sind zwar voll Individuen, aber gleichzeitig selbst meine Individualität ist Teil eines großen, sich entwickelten Ganzens. Und kann ich anfangen, können wir anfangen, für dieses groß entwickelte Ganzes erst einmal die Augen zu öffnen und wahrzunehmen, dass nicht nur ich hier sitze und nicht nur du dort sitzt, sondern dass das ein lebendiges Miteinander ist, dass eine Lebensform ist und das, was hier im Raum entsteht, eine Lebensform ist, dass eine Stadt wie Frankfurt eine Lebensform ist, dass Europa ein lebendiger Organismus ist, dass dieser Globus ein lebendiger Organismus ist, kann das nicht nur intellektuell verstanden werden, sondern können wir eine Wahrnehmungsorgane dafür öffnen, die einfach, indem wir diese Nicht-Getrenntheit, die Gestalt des Ganzen wahrnehmen, Trennung überschreitet, aber ich als Einzelner anfange, das mitzuhalten. Das ist ein völlig anderes Mithalten als in einer kleinen Gesellschaft, wo ich mein Ich-Sein überhaupt noch nicht entdeckt habe. Da ist was möglich. Da sehe ich die große Chance dieser Krise.
Und mit Emerge, nehme ich an, wird das sehr konkret. Also genau darum geht's. Es wurde angesprochen, das ist ein Labor. Mir hat auch gefallen, das war eher jetzt auch an Evolve angeknüpft, aber ich denke, vielleicht trifft das auch für Emerge zu. Es ist ein Startup. Ja, in meiner Generation gründet ja jeder Dritte sein Startup.
Ja.
Von daher, wie werdet ihr das, wie wird das umgesetzt? Was gibt es da schon sozusagen auch für Möglichkeiten? Was wird bei Emerge passieren? Was gibt es da auch für Angebote? Wie schaffen wir das, dass wir da immer mehr auch füreinander diese Verantwortung übernehmen oder auch füreinander sozusagen uns die Frage stellen, welche Haltung braucht es für mich, damit du ganz frei werden kannst? Ein Stück weit geht es doch auch genau darum.
Spannend finde ich da den Dialogbegriff. Ich habe bei der Integralen Konferenz vor 2 Jahren in Ungarn einen Vortrag gehalten, dass ein reifes Integrales weniger eine Theorie ist, als ein Dialog ist. Und dass es ein Perspektivwechsel ist, weil eine Theorie ist noch immer etwas, das sich sozusagen um ein Zentrum kristallisiert. Nichts falsch an einer Theorie, das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Ein Dialog existiert nur, wenn es einen anderen gibt. Also nur aus der Existenz des anderen und eines lebendigen Prozesses zwischen mir und dem anderen gibt es etwas als Dialog. Das ist etwas, wo ich wahrnehme, dass wir in einem lebendigen, sich entwickelten Feld sind, wo wir verschiedene Perspektiven nicht nur nebeneinander stehen lassen, was so die postmoderne Grundhaltung ist, was in sich schon ein Durchbruch war, sondern zu einem sich organisch formenden Ganzen wahrnehmen. Also wo ein Prozesscharakter der Multiperspektivität eine gelebte Kultur ist. Das ist, meines Erachtens hat es sehr viel damit zu tun, wie Habermas versucht, den Vernunftsbegriff zu rekonstruieren, sagen, der Vernunftsbegriff traditionell ist nicht haltbar, weil der Vernunftsbegriff traditionell davon ausgeht, dass der Einzelne das Ganze denken kann. Das ist von der Postmoderne aufgelöst worden. Und in seinem Versuch der Rettung der Moderne, so wie es er versteht, oder des Projekts der Moderne ist, der Vernunftbegriff ist nicht verloren gegangen. Er beheimatet sich neu in seiner Wortwahl herrschaftsfreien Kommunikation, also in diesem Miteinander der Perspektiven, die gemeinsam Vernunft und Wahrheit permanent dialogisch arbeiten. Das heißt, nicht im Einzelnen sitzt der Wahrheitsbegriff, sondern im Dialogischen sitzt der Wahrheitsbegriff. Das ist das Philosophische. Und Habermas hat natürlich jetzt keine spirituelle Fundierung, von dem wir ja an das rangeht, aber in dem, was unsere Arbeit ausmacht, ist das, was wir als Higher We bezeichnen. Also dieses Zusammenkommen in einem Gewahrsein, dass das Beziehungsfeld eines Dialogs, eines Gruppengesprächs ein Gateway sein kann, ein Tor sein kann für ein Verständnis, das Erkenntnis ein lebendiges Geschehen zwischen uns ist. Und dass es nicht etwas intellektuell Nachvollziehbares ist, sondern eine lebendig wahrnehmbare Realität. Also dass da etwas zwischen uns you can sense it. Und dass das etwas Kultivierbares ist, dass das Bewusstsein nicht nur vereinzelt existiert, sondern als lebendiges, prozesshaftes Ganzes zwischen uns. Und das ändert radikal mein Verhältnis zu einem Gespräch. Das heißt, in dem Moment, in dem ich in der Lage bin, die Gesamtgestalt eines Beziehungsraumes irgendwie in die Wahrnehmung zu bringen, kann ich anfangen und nur dann diesen Gesamtprozess wirklich wertzuschätzen. Weil ich kann ja nur was wertschätzen, was ich wahrnehme. Das heißt, die Kultivierung dieses Beziehungsraums erlaubt, dass wir zum Beispiel völlig unterschiedliche Meinungen haben können, aber in der Kultivierung dieses Erkenntnisprozesses zwischen uns, diese Meinungen kreativ in der Spannung halten können, ohne dass das Ganze in eine konflikthafte Konfrontation gehen muss, wo wir auseinanderfallen. Das zu kultivieren, ist eigentlich Kern und Experiment dieses Startups, Higher V-Culture oder Dialogkultur. Und da versuchen wir einfach was gemeinsam auch experimentell zu erarbeiten, was wir hoffen, was ein Beitrag ist.
Und um daran anzuknüpfen, geht es, so wie ich dich verstehe und so wie ich das auch erlebt habe, oftmals ja nicht nur darüber hinaus, diese Perspektiven stehen zu lassen, sondern diesen Raum zu halten, damit Integration, also Emergenz stattfinden kann. Also es entsteht daraus ja auch was Neues.
Das ist der ganze Punkt dran. Das Spannende ist, im Wahrnehmen und Halten dieses Raums werden die Potenzialfelder des Raums selber sichtbar. Und das heißt, es wird etwas sichtbar, was eine gemeinsame Möglichkeit ist, wo man im Dialog, um es in der Dialogform zu halten, gemeinsam hingehen kann. Und es bricht etwas auf, auch in der Einsicht, in der Kreativität, was nicht sichtbar ist. Und das ist die Emergenz von etwas, was mir allein aus meiner Perspektive nicht zugänglich wäre. Das heißt, im Gespräch, im kreativ gehaltenen Gespräch, brechen permanent neue Möglichkeitsräume auf, entsteht permanent Emergenz. Das heißt, die lebendig, das ist das, was auch Sinus heißt in manchen Gesprächen. Also Sinus ist die Verbindung des Wort Genius zur Szene, also wo die Genialität, die in der hochindividuellen Phase der Romantik dem Individuum zugesprochen worden ist, jetzt sich verlagert auf den Genius einer bestimmten Szene, in der Neues aufbricht und neue Emergenzen entstehen. Und das zu sehen, da ist ein Shift, das passiert ja auch in verschiedensten Zusammenhängen, wo Menschen auf das stoßen, wo, glaube ich, eine kulturelle, fundamentale Veränderung entstehen kann. Ich finde es unheimlich spannend und das, was wir machen, ist ein Versuch, das irgendwie einerseits als lebendiges Experiment zu versuchen, dann zu reflektieren, in einen dialogischen Zusammenhang zu bringen, auch mit dem, was wir mit dem Magazin machen, das, was wir mit dem Webcast machen, um auch im Dialog mit anderen hier neue Sachen aufbrechen zu lassen, die dann gemeinsam entstehen.
Und was mich auch persönlich angesprochen hat, ich war in Ägypten unterwegs, auch zu Zeiten der Revolution. Ich habe da auch ein Dialog-Lab aufgebaut, wo es um ähnliche Prozesse auch ging. Also wie können unterschiedliche Perspektiven gehalten werden, auch in Zeiten von Krise, von gesellschaftlicher Transformation und von Wandel. Und da fasziniert mich auch den Begriff, den ihr reinbringt. Ihr wollt im Grunde auch eine neue Form von Aktivismus. Ja, ich habe das persönlich auch erlebt. Aktivismus und Bewusstsein gehen nicht immer so gut zusammen. Mhm. Damals nicht in 68, heute noch immer nicht häufig. Mhm. Wie bringt man das zusammen? Wie bringt man dann Aktionismus mit diesen auch sehr stark philosophisch geprägten Ansätzen? Wie bringt man das zusammen? Wie kann man da auch vielleicht eine neue Bewegung schaffen? Braucht es da eine neue Bewegung?
Interessanterweise ist ja auch einerseits von Menschen, die ein spirituelles Interesse haben, momentan auch wegen der Krisenhaftigkeit der Welt, so ein gewisses Gewahrsein der Spiritualität Weltzugewandtheit braucht. Andererseits gibt es von Menschen, die im Aktivismus leben, eine starke Wahrnehmung, scheint mir zumindest, dass der traditionelle Aktivismus irgendwo Dead End, also in einer Sackgasse ist und in einem Burnout ist. Und da geht irgendwas aufeinander zu. Und ich glaube, es hat was mit dem Wahrnehmen von Getrenntheit oder Nicht-Getrenntheit zu tun. Aktivismus ist ja in der Regel ein Aktivismus für und gegen etwas und lebt sehr stark in diesem Für-Gegen. Spiritualität lebt sehr stark in der Wahrnehmung von Nicht-Getrenntheit. Kann Aktivismus aus dieser Wahrnehmung von Nicht-Getrenntheit sein, wo ich jetzt nicht zu sagen, ich bin der gute Aktivist und dort sind die, gegen die ich, für die ich eintreten muss oder gegen die ich eintreten muss, sondern können wir tiefe Wahrnehmung, dass wir eigentlich alle den gesamten Prozess in uns haben und aus dieser Gesamtheit heraus auch andere Formen des sich in der Welt Engagierens entwickeln können. Das heißt, dieses Wahrnehmen, dass nur aus einer aktiven, gelebten Form von Nicht-Getrenntheit hier neuer Aktivismus entsteht. Leute wie Charles Eisenstein denken und schreiben ja auch in diese Richtung. Da ist ja einiges unterwegs, was auch im Programm ist. Also im Sinne von, es ist noch nicht ganz klar, was sich hier gestaltet, aber ich glaube, das ist relevant.
Wie diese Prozesse werden, nehme ich an, auch durch diese neue Vereinsgründung, darum geht es auch, denen eine Stimme zu geben, das zu unterstützen und auch einen Raum zu schaffen, kann man das so ausdrücken?
Ja, absolut. Einerseits an dem, was wir hier machen, und ein anderes sehr konkretes Feld ist das, was wir mit One World and Dialogue machen. Also One World and Dialogue ist ja der Versuch, unsere Experimente mit Dialog in einen globalen Zusammenhang zu bringen. Mit der Arbeitshypothese, aber mittlerweile auch gelebterweise, weil wir auch die ersten Seminare gemacht haben, dass etwas radikal anders entsteht, wenn Menschen sich global treffen mit der modernen Technologie, mit Zoom, ist das ja auf eine Weise möglich, wie es noch vor 5 Jahren unmöglich gewesen wäre, wo man sich trifft. Und wir machen in dem Kurs, den wir jetzt gerade abgeschlossen haben, haben wir auch viele Leute aus dem globalen Süden gehabt, also aus den Philippinen, aus Indien, Afrika, Lateinamerika, wo man in einem überschaubaren kleinen Rahmen sich Angesicht zu Angesicht sitzt, aber nicht nur als Individuum, sondern auch als Kultur. Also wo ich hier nicht nur als Thomas Steiniger sitze, sondern ich ein österreichisch, deutschsprachiges, europäisches und wo wir über etwas sprechen, zum Beispiel globale Dominanz, oder Karma von Nationen. Und etwas zwischen uns entsteht dort, wo Dialogräume der Kulturen entstehen. Das ist zumindest die Hoffnung, die neue Lösungspotenziale einfach dadurch entstehen lassen, dass hier Begegnungen, und zwar nicht nur intellektuelle, sondern tief existenzielle Begegnungen, Begegnungspunkte entstehen, wo, das ist zumindest die Vision, wenn das Netzwerkpunkte von der Verbindung von Bewusstsein sind, von Menschen, die Tiefe von Spirit, die jeweilige Kraft der Kultur, aus der sie kommen, und das, was die chinesische, die indische, die afrikanische Kultur, wofür sie steht und was die auch individuell hervorgebracht haben, was andere Kulturen nicht so hervorgebracht haben, mit den Karma der Welt, Kolonialismus, Kapitalismus, wie wir ihn gerade kennen, wenn das miteinander erfahren wird und angegangen wird, dass hier eine andere Form des Umgangs entsteht. Und dass hier Bewusstseinsarbeit und politische Arbeit und Globalisierungsarbeit auf eine ganz andere Form zusammenkommen können, gehalten durch gemeinsames Bewusstsein. Weil es ist völlig anders, wenn ich über das, was gerade in den Philippinen abgeht, aus der besten Dokumentation oder aus dem besten Buch oder der besten Nachrichten höre, oder wenn ich jemanden gegenüber sitze, der das gerade lebt. Das ist eine völlig andere Bewegung. Es ist auch ein experimentelles Feld, das Elisabeth und ich hier entwickelt haben. Aber ich glaube, dass da unheimlich viel Potenzial und viel Wichtigkeit drinnen ist und dass das auch einen Beitrag für einen neuen Aktivismus liefern kann.
Und ihr seid ja nicht alleine, ihr habt da einen Partner. Erzähl noch ein bisschen, ist das ein Verein, es ist aber auch ein internationales Netzwerk. Ihr habt Partner dabei, wer ist da alles dabei, auch in dem Global Oneness Projekt, das sind ja ganz viele Leute auch schon auf einem Weg. Also ihr fängt ja nicht bei Null an.
Erstens das und zweitens daraus lebt das auch. Ein Freund von uns, ein Psychologe aus Kenia, nee, aus Nigeria, entschuldige, den wir in diesen Kurs auch eingeladen haben, hat einige von seinen eigenen Arbeiten über neuen Aktivismus gestellt, die teilweise so herausfordernd waren, ja, von der Perspektivstellung. Aber manche Sätze, die werde ich nie vergessen, wo er einfach so an die westliche Herangehensweise gesprochen hat, wie wir Dinge sehen und ein Problem sehen und die Frage, wir müssen dieses Problem irgendwie lösen, um den Weg freizulegen. Und er hat gesagt, vielleicht ist das Problem selbst der Weg. Und das war so eine simple Formulierung, aber vielleicht ist das Problem selbst der Weg, das Verhältnis von Problem und Lösung, das sich völlig anders auflöst. Und er auch von seinem afrikanischen Hintergrund versucht einfach anders zu denken und er mich unheimlich provoziert in seinem Denken, aber diese Provokation ist, glaube ich, genau das, wo eine globale Intelligenz entsteht. Und da gibt es einfach Menschen in den verschiedensten Kulturkreisen, die unheimlich viel leisten und das stimmt auf dem globalen Feld und das stimmt dann aber auch auf dem lokalen Feld. Wir haben heute, wie wir die Veranstaltung angefangen haben, auch so ein Student von der Integralen Form und Jens Heisterkamp von den Anthroposophen hier kurz sprechend gehabt. Die Zusammenarbeit mit denen steht für mich auch exemplarisch, wie, was immer wir machen, nur exemplarisch machen können, weil das ist zum Beispiel eine Zusammenarbeit, die jetzt über 10 Jahre besteht und wo wir alle sagen, wir haben uns radikal verändert mit unseren jeweiligen Hintergründen, weil wir miteinander gearbeitet haben. Wo ich aus dem, was die Anthroposophie hier einfach über die Jahrzehnte entwickelt hat, unheimlich beschenkt worden bin, auch dem, was die integrale Bewegung in Deutschland entwickelt hat, unheimlich beschenkt worden bin. Und hier durchaus in Divergenz auch kreative Zusammenhänge entstehen und wo es nicht darum geht, jetzt alles zusammenzuwürfeln, sondern die Divergenz auch vielleicht stehen zu lassen, aber sie kreativ zu halten und sie zur Synergie zu bringen. Und so ist die Vision davon, im Kleinen und im Großen. Und da Emerge einfach einen Knotenpunkt sein lassen zu können, ist die Idee.
Schön, noch eine Abschlussfrage hier. Wo siehst du, ich denke, an Krisen wird es uns nicht fehlen, auch in den nächsten 10 Jahren. Und dennoch glaube ich, dass diese Bewegung und auch diese Ansätze, wie du sie beschreibst, wachsen werden. Wo siehst du das Ganze in 10 Jahren? Was ist die Vision, wenn wir uns jetzt mal in die Zukunft katapultieren und auch aus einer Perspektive vielleicht von dem Bestmöglichsten, ja, von dem Potenzial, was tauchen da für Bilder auf als eine Richtung oder als eine Inspiration?
eine Globalisierung des Geistes. Also das momentan nach 300 Jahren westlicher Dominanz sind wir noch in einer Form von Globalisierung, wo diese westliche Dominanz auch intellektuell dominiert als Sichtweise. Aber hier nicht nur ökonomisch, nicht nur politisch, sondern kulturell, geistig in ein Dialogsystem zu kommen, wo einfach, weil das nicht konfrontativ gehalten ist, also nicht ein Clash der Kulturen, sondern ein Dialog der Kulturen, dadurch eine unheimliche Befruchtung entstehen kann, wo das, was zum Beispiel die Chinesen im Umgang mit Harmonie, also wenn man die Frage von Harmonie und das Verhältnis von Himmel und Erde betrachten möchte, da hat der Taoismus, Konfuzianismus eine Tiefe von Erfahrung, da haben wir keine Ahnung in unserer westlichen Kultur. Wenn das im Dialog steht mit der individuellen Verantwortlichkeit und dem Demokratiegedanken, der in Europa geboren ist, mit der diesem Bezug zum absoluten Transzendenz, der nirgendwo anders so entwickelt worden ist wie auf dem indischen Subkontinent, wenn das, was Afrika hier an Vitalität und Herz mit reinbringt, das, was in Südamerika gerade erwacht, an indigener neuen Selbstbewusstsein, was der nordamerikanische Pragmatismus hier unheimlich auch Leistungsfähiges gebracht hat. Das Ganze durch Menschen, die das nicht in Konfrontation, sondern in Dialog halten wollen, fruchtbar füreinander gemacht werden kann, dann glaube ich, entsteht eine Situation, wo das, was momentan konflikthaft wirklich aufeinander kracht, zu einer kreativen Blüte führen kann. Das ist die Vision im Großen. Das hat natürlich nicht nur diese globale Dimension, weil das braucht es auch im Kleinen, das braucht es auch zwischen dir und mir. Aber es hat auch diese globale Dimension.
Tom, ich bedanke mich bei dir für das Gespräch und dann lass uns da weiter dran arbeiten.
Ganz genau. Danke.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei uns beiden, bei dir auch, Thomas, vor allem nochmal für diese Vision nochmal so klar gemacht zu haben. Ich bin nochmal wieder sehr viel mehr und immer mehr inspiriert. Fand ich toll. Jetzt geht es folgendermaßen weiter. Es geht jetzt das Ruhige weiter.
Zuerst müssen wir noch unsere Subteilnehmer verabschieden.
Ja.
Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ja, heute, wann ist das Gespräch?
Um halb sechs.
Um halb sechs geht es auf Zoom weiter. Das Gespräch My Islam mit Elisabeth und
Amir.
Danke, bis dann.
Schön.